Ein ganz besonderes Merkmal des deutschen Bildungssystems, was sehr oft vergessen wird und gesellschaftlich verdrängt erscheint, ist das der Sonder- bzw. Förderschulen. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Ja, das ist auch relativ typisch in Deutschland. Das wird auch immer wieder kritisiert, zum Beispiel von der UN, dass in Deutschland halt eine wahnsinnig große Zahl von Kindern in diese Förderschulen wegsortiert worden. Also und da gibt es jetzt diese UN-Behindertenrechtskonvention, die eigentlich vorschreibt, dass Kinder auch in normalen Schulen inklusiv, heißt es, beschult werden sollen. Das heißt, die sollen in normale Schulen auch gehen dürfen. Und in anderen Ländern ist es auch, also sind die Quoten von Kindern, die an Extraschulen für behinderte Kinder gehen, sind viel geringer. In Deutschland hat man da auch dieses wahnsinnige Problem, dass auch einfach ganz viele Kinder, die gar nicht richtig lernbehindert sind, also man schätzt bis zu 50%, einfach wegsortiert können, zum Beispiel, weil sie verhaltensauffällig sind oder, also verhaltensauffällig halt irgendwie bisher im schulischen Rahmen durchgefallen, also runtersortiert wurden über die Schulformen oder auch sprachliche Probleme haben.
Dann nochmal kurz eine Zahl zu. Die Zahlen sind leider von 1990, da gibt es anscheinend noch keine aktuelleren, aber da waren 83,6% der Kinder mit sogenanntem besonderem Bildungsbedarf an Sonderschulen, und von denen schaffen dann, wie viel sind das, 72,2% nicht mal den Hauptschulabschluss.
Genau, also es ist sehr schwierig für Kinder, wenn die dann an einer Förderschule waren, dass es da irgendwie weitergeht, weil sie halt oft nicht mal den Hauptschulabschluss erreichen. Das ist quasi so die letzte Restschule in diesem deutschen System, wo man die Kinder so nach unten durchreichen kann, vom Gymnasium zur Realschule, zur Hauptschule, zur Sonderschule.
Okay, kannst du jetzt vielleicht nochmal konkret benennen, also wir haben jetzt über die deutsche Bildungsstaatlichkeit im Besonderen gesprochen und haben sie als konservative Bildungsstaatlichkeit identifiziert, die sich also daraus herleitet, dass Deutschland eben als konservativer Wohlfahrtsstaat aufgefasst werden kann, gegenüber den liberalen und den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten, die auch wiederum ihre eigene Bildungsstaatlichkeit besitzen. Kannst du nochmal konkret sagen, wie dieses Bildungsmodell des Deutschen sich gegenüber anderen verhält, also was denn konkret die Unterschiede sind, so zum Beispiel zu den USA oder so?
Ja, also am besten guckt man es immer anhand von verschiedenen Bildungsstufen an. Und da ist es zum Beispiel so in liberalen Wohlfahrtsstaaten, nehmen wir jetzt die vorschulische Bildung, das sind dann oft Unternehmen am Start, die das zum Beispiel machen. Und in Deutschland, quasi weil die vorschulische Bildung noch nicht als Bildung gehört, sondern eher noch zu dieser familiären Sphäre der Erziehung zugeordnet wird, sind die bei uns quasi, muss man für Kindergarten auch bezahlen, ja. Und es gibt da Gebühren. In liberalen Wohlfahrtsstaaten, in Australien war vor kurzem in der Presse, da ist ein großer Konzern, der vorschulische Bildung macht, ist pleite gegangen. Und auf einmal hatten die Kinder keine vorschulische Betreuungsplätze mehr. Und in sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten sind es Bildungseinrichtungen, die auch zum Staat gehören. Das wäre jetzt so für die vorschulische Bildung.
Ja.
Ein typisches, also das prägnanteste Beispiel, wo die Systemunterschiede erkennbar sind, ist natürlich Sekundarstufe 1, also die Schule bis zur 10. Klasse, wo es in Deutschland diese Dreigliedrigkeit gibt. Also der Staat geht her, teilt die Kinder ein, maßt sich da an, die Kinder einteilen zu können, je nachdem, was sie mal lernen sollen, und reproduziert da aber nur den sozialen Status der Kinder. Also Akademiker kommen aufs Kinder kommen aufs Gymnasium und Arbeiterkinder auf die Hauptschule oder Migrantenkinder. Und das ist in anderen Ländern so, nennen wir England. Da setzt sich die obere Klasse quasi sehr stark zum Beispiel ab über Privatschulen oder auch in den USA, dass die quasi ihre Kinder an teurere Schulen schicken, weil es da quasi über das Geld geregelt ist. Und im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat versucht der Staat quasi diese Einheitlichkeit der Erziehung zu gewährleisten. Da gehen halt alle an die gleiche Schule bis zur 10. Klasse. Also wir haben... Da gibt es aber auch solche Absetzungsprozesse, dass halt die Eltern ihre Kinder dann an bestimmte Schulen in guten Stadtteilen schicken. Da gibt es auch natürlich auch in Schweden quasi Probleme, dass man dann so bestimmte Stadtteilschulen hat, die als problematisch gelten, wo dann die Oberschichtkinder, also wo die Oberschichteltern ihre Kinder nicht so gern hinschicken.
Das ist aber tendenziell geringer der Fall, dass da die soziale Herkunft darüber entscheidet, an welche Schule die Leute gehen können, oder?
Also grundsätzlich haben wir halt nicht dieses, nochmal in Erinnerung rufen, in Deutschland der Staat, der die Kinder verteilt, im liberalen Wohlfahrtsstaat quasi der Markt, der die Kinder verteilt übers Kind, das haben wir übers Geld, das haben wir natürlich in einem konservativen Wohlfahrt, im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat nicht so stark, weil da quasi das Staat sehr wichtig ist, dass alle Kinder bis zur 10. Klasse in die gleiche Schule gehen. Und da wird dann versucht, das läuft meistens über Bildungsstandards, da werden Bildungsstandards gesetzt und es wird versucht, dass möglichst alle Kinder diesen Standard erreichen.
Okay, willst du vielleicht nochmal ein Resümee ziehen zu dem sozialselektiven Charakter, der ja unser Ausgangspunkt war, dass der in Deutschland besonders stark ist?
Genau, es zeigt sich halt, dass dieses deutsche System, das immer so auf den Statuserhalt der verschiedenen Klassen abhebt, dass man da halt merkt, diese Systeme, die haben sich ganz stark ausgebildet im sogenannten Fordismus, also so bis zu den 70er Jahren. Und da ging das halt noch gut, ja. Also da war noch Industrie und da hat es vielleicht für das Industriezeitalter hat es noch besser funktioniert, die Kinder nach bestimmten Berufen, also dass der Staat sagt, die Kinder einteilt auf verschiedene Berufslaufbahnen. Inzwischen ist aber erkennbar, dass es halt gar nicht mehr funktioniert, weil man jetzt immer, also sagen auch quasi Neoliberale, man bräuchte viel mehr gut ausgebildete Menschen und es schafft dieses System jetzt nicht mehr zu produzieren. Und das Zweite, was natürlich auffällig ist als Resümee, dass halt quasi diese konservative Bildungsstaatlichkeit so eine wahnsinnig hohe soziale Selektivität entwickelt, die quasi noch höher ist wie diese marktregulierten liberalen Wohlfahrtsstaaten, weil halt quasi der Staat noch viel stärker den Status zementiert, indem er da die Kinder einteilt und auf verschiedene Schulen schickt zum Beispiel. Das ist quasi, wenn das von der staatlichen Seite passiert, ist es noch sozial selektiver, wie wenn es im liberalen Bildungsstaat quasi über das Geld und die materiellen Mittel der Menschen funktioniert. Weil da gibt es dann oft so, dass auch arme Familien halt, wenn die ehrgeizig sind, quasi ganz viel ganz viel Geld ansparen und dann die ganze Familie darauf hinarbeitet, dass ein, zwei Kinder da an eine gute Schule können. Und in der konservativen Bildungsstaatlichkeit kriegt das Kind aber eben halt nicht die Gymnasialempfehlung zum Beispiel. Und die Eltern sind dann oft, wenn sie keine Akademiker-Eltern sind, nicht kompetent genug oder schaffen das dann nicht, das wirklich durchzukämpfen, dass ihr Kind dann trotzdem ans Gymnasium geht.
Okay, vielen Dank, Tobi.